Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir fahren fort in unserer Predigtreihe durch den Römerbrief und kommen heute zu Römer Kapitel 3, die Verse 9 bis 20. Ich lese uns Römer 3, Verse 9 bis 20. Hört das Wort des Herrn. Was nun? Haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, alle unter der Sünde zu sein. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handelten sie trügerisch. Viperngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen. Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft wird und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen ist. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, was sind dies für furchtbare Worte? Herr, hilf, dass wir sie recht verstehen und dass wir sie recht aufnehmen und dass wir sie glauben und dass wir uns davon überführen lassen. Und so schenk doch, dass dein Geist jetzt wirkt, auch an jeder einzelnen Seele, und dein Wort anwendet an uns, damit wir alle uns bekehren zu dir und Rettung suchen bei deinem Sohn. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Mit den Versen, die wir heute betrachten, schließt der Apostel Paulus seine große Beweisführung gegen die ganze Menschheit ab. Er hatte alle Menschen auf die Anklagebank gesetzt und hatte akribisch bewiesen, dass alle Menschen, Juden wie Griechen, schuldig sind vor Gott und dass sie alle Zorn und Grimm empfangen werden am Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Diese Beweisführung hatte begonnen in Kapitel 1, Vers 18. Paulus hatte aufgezeigt, dass die Heiden, die Gott verleugnen und ihm nicht danken und ihn nicht anbeten, obwohl sie ihn aus der Natur erkennen, dass sie unter Gottes Zorn stehen. Ja, dass Gottes Zorn schon jetzt vom Himmel her offenbart wird über alle ihre Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit, indem er sie dahingibt in schändliche Begierden und einen verworfenen Sinn. Und dann hatte der Apostel gezeigt, dass auch die, die äußerlich gut und moralisch und fromm erscheinen, sich selbst Zorn aufhäufen, weil sie nämlich dasselbe tun wie die, die offen gottlos leben. Denn sie sind nichts anderes als störrische, selbstgerechte, unbußfertige Heuchler. Aber sie werden dem Gericht Gottes nicht entfliehen, sondern Gott wird ihr Verborgenes offenbar machen und sie danach richten, was sie in Wahrheit waren. Und schließlich hatte Paulus gezeigt, dass auch die Juden unter Gottes Gericht stehen. Denn auch sie werden gerichtet werden nach ihren Werken, ohne Ansehen der Personen. Und sie brauchen nicht zu glauben, dass das Gesetz oder die Beschneidung oder die Zugehörigkeit zum Volk der Juden sie retten wird. Denn ihnen sind zwar die Aussprüche Gottes anvertraut und sie kennen seinen Willen, aber sie tun ihn nicht, sondern übertreten sein Gesetz, sodass der Name Gottes ihretwegen gelästert wird. Und nun kommt der Abschluss dieser großen Beweisführung. Und dafür hat Paulus sich seine schärfste Waffe aufgehoben, nämlich das Wort Gottes. Er wird nun mit dem Wort, mit Zitaten aus der Heiligen Schrift, aus dem Alten Testament, unzweifelhaft und ein für alle Mal beweisen, wie es um die Menschheit steht, wie Gott selbst die Menschen beurteilt. Und diesen großen Abschluss, dieses große Finale seiner Anklage gegen die Menschen, leitet Paulus ein mit Vers 9, was nun? Vor dem Hintergrund all dessen, was Paulus in den letzten 51 Versen über die Menschen geschrieben hat, was nun? Was bedeutet das jetzt? Welche Schlüsse müssen wir daraus ziehen? Was ist das Ergebnis? Und Paulus konkretisiert diese Frage weiter in Vers 9. Was nun? Haben wir einen Vorzug? Über wessen Vorzug redet Paulus nun? Wen meint er mit wir? Nun, zum einen könnte er die Juden meinen, zu denen er sich dann jetzt mit hinzuzählt, anders als davor. Denn es ging ja in den Versen zuvor um die Frage, welchen Vorzug die Juden haben. Und Paulus hatte gezeigt, dass sie einen großen Vorzug haben, weil ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut waren. Aber haben sie einen Vorzug mit Blick auf das kommende Gericht? Zum anderen könnte Paulus aber mit wir auch die Christen meinen. Denn in dem Vers direkt davor spricht Paulus auch in der Wir-Form und da meint er die Christen, die verlästert werden. Dann wäre also die Frage, haben die Christen einen Vorzug? Wenn die Juden vielleicht schon keinen Vorzug haben, dann vielleicht die Christen? Wie dem auch sei, die Antwort ist in beiden Fällen dieselbe, weiter Vers 9, durchaus nicht. Kein Mensch. Ob Grieche oder Jude oder Christ, kein Mensch hat von sich aus irgendeinen Vorzug im Gottesgericht. Sie werden alle unparteiisch, ohne Ansehen der Person, gerichtet nach ihren Werken. Es spielt keine Rolle, zu welcher Gruppe du gehörst oder zu welchem Volk oder welche äußeren religiösen Rituale du beachtest oder ob du Gottes Wort kennst. Warum spielt das alles keine Rolle? Weiter Vers 9. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, alle unter der Sünde zu sein. Das war es, was Paulus seit Kapitel 1, Vers 18 getan hat. Er hat alle Menschen, Juden und Griechen, ohne Ausnahme beschuldigt, unter der Sünde zu sein. Darum ging es Paulus in den letzten 51 Versen. Das ist die Anklage vor Gottes Gericht, alle Menschen sind unter der Sünde. Die Sünde herrscht über sie alle. Sie sind alle Sklaven der Sünde. Und durch die Sünde sind sie alle verdammt. Und für den Fall, dass irgendjemand Pauli Beweisführung bis hierher nicht folgen will, kommt nun der Beweis, der die Sache endgültig und ein für alle Mal entscheidet. Der Beweis aus Gottes Wort. Vers 10, wie geschrieben steht. Und nun folgt eine Aufzählung von Zitaten aus der Heiligen Schrift, dem Alten Testament. Ohne weitere Erläuterung reiht Paulus nun Bibelvers aneinander wie Perlen an eine Kette. Die Verse sind zum größten Teil verschiedenen Psalmen entnommen, aber auch dem Propheten Jesaja und den Sprüchen Salomos. Und diese Verse beweisen alle das Gleiche, die völlige Verderbtheit der Menschen. Und damit wird auch deutlich, dass es sich hier nicht um Pauli-Anklagen gegen die Menschen handelt, sondern um Gottes Anklagen. Es ist Gott, der die ganze Menschheit anklagt. Und er ist es auch, der die ganze Menschheit richten wird. Wir befinden uns in seinem Gerichtssaal und wir sitzen auf der Anklagebank. Und die Anklagen, die Gott gegen uns vorbringt, sie sind nicht neu. Sondern Gott hat sie schon im Alten Testament immer wieder formuliert. Dass wir nämlich alle völlig verderbt sind. Völlige Verderbtheit bedeutet nicht, dass jeder einzelne Mensch so verderbt ist, wie er nur sein kann. Es gibt Menschen, die sind verderbter als andere. Es gibt Menschen, die haben schlimmere Gräueltaten und schlimmeres Unrecht getan als andere. Aber jeder Mensch ist völlig verderbt. Das heißt, alles an ihm ist verderbt. Und genau das wird Paulus nun anhand der Bibelverse aufzeigen. Zuerst wird er zeigen, dass unser Verstand und unser Herz und unser Wille verderbt sind. Dann, dass unser Schlund, unsere Zunge, unsere Lippen und unser Mund verderbt sind. Dann, dass unsere Füße und unsere Wege verderbt sind. Und dann, dass unsere Augen verderbt sind. Steve Lawson vergleicht das mit einer Autopsie. Der Mensch liegt auf Gottes Seziertisch und wird nun von Paulus mit Hilfe von Gottes Wort seziert. Alle Körperteile des Menschen werden untersucht. Sein Gehirn, sein Herz, sein Mund und Rachen, seine Füße und seine Augen. Und das Ergebnis ist, es ist alles verderbt, der ganze Mensch. Da ist kein Körperteil, das nicht verderbt wäre. Wie es bei einem Toten kein Körperteil gibt, das noch lebt, kein Arm, der vielleicht noch lebt, oder ein Bein, was vielleicht nicht auf den Seziertisch käme, so gibt es bei dem Sünder kein Körperteil, das nicht verderbt wäre, das nicht tot wäre durch die Sünde. Und so beginnt Paulus seine Autopsie in Vers 10. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Paulus nimmt zunächst das Ergebnis vorweg. Da ist kein Gerechter, niemand, kein einziger Mensch auf der ganzen Erde, kein einziger der Milliarden Söhne Adams ist gerecht vor Gott. Niemand erfüllt den Maßstab Gottes für wahre Gerechtigkeit. Niemand wird im Gericht vor Gott bestehen können. Niemand wird für unschuldig und gerecht befunden werden. Niemand wird freigesprochen werden, sondern alle werden verurteilt werden. Denn alle sind Sünder und da ist kein Gerechter. Und nur für den Fall, dass jemand nicht versteht, was das Wort kein bedeutet, macht Gott es noch einmal so klar, wie es nur irgend geht. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Der gerechteste Mensch, der jemals gelebt hat, der Mensch, der die meisten guten Taten getan hat, der die wenigsten Sünden getan hat, ist nicht gerecht in Gottes Augen, sondern ist dem Gericht verfallen. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Warum ist da kein Gerechter? Und nun beginnt Paulus eine Autopsie, Vers 11. Da ist keiner, der verständig ist. Der Verstand der Menschen ist verderbt. Da ist keiner, der verständig ist. Keiner, der seinen Verstand richtig gebrauchen kann. Keiner versteht, wie heilig und wie gerecht und wie zornig Gott ist. Keiner versteht, wie verderbt und wie sündhaft und wie verdammt er selbst ist. Keiner versteht, dass er Rettung braucht, Vergebung seiner Sünden. Sie sind alle unverständig. Sie unterliegen alle dem Irrwahn. Es würde für sie schon alles irgendwie gut ausgehen. Und sie können auch gar nicht anders. Das ist der Punkt. Ihr Verstand ist verderbt. Er kann diese Dinge gar nicht erkennen. Sie sind unverständig. Paulus schreibt in 1. Korinther 2, Vers 14, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Unser Verstand ist verderbt. Wir können die geistlichen Dinge nicht erkennen und nicht verstehen. Und dabei spielt es keine Rolle, wie groß der Verstand eines Menschen ist. Selbst der intelligenteste Mensch, der zu größten Verstandesleistungen im Natürlichen in der Lage ist, ist unverständig, was geistliche Dinge angeht. Unfähig, seinen Verstand geistlich richtig zu gebrauchen. Unfähig, diese Dinge zu erkennen. Paulus schreibt weiter, Vers 11, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Kein Mensch sucht Gott. Nun spricht Paulus das Herz an. Keiner liebt Gott. Keiner sehnt sich nach Gott. Keiner hat Verlangen nach Gott.
Und warum auch? Wenn kein Mensch versteht, dass er Gott braucht, wieso sollte er Gott suchen? Wie viele Christen glauben, dass Menschen von sich aus Gott suchen würden? Vielleicht die Menschen, die doch in den verschiedenen Religionen angehören. Sind sie nicht auf der Suche nach Gott? Sehnen sie sich nicht nach ihm? Ergreifen sie nicht das, was sie von ihm verstehen können? Im Gegenteil. Das hatte Paulus doch aufgezeigt in Kapitel 1, dass alle Menschen Gott erkennen, aber die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten und lieber andere Dinge anbeten, lieber andere Götzen anbeten, als den einen wahren Gott. Dass irgendwelche Menschen religiös sind, ist eben nicht ein Zeichen dafür, dass sie Gott suchen, sondern dass sie weglaufen von Gott und andere Dinge suchen, um sie anzubeten. Hier steht es schwarz auf weiß, da ist keiner, der Gott sucht. Luther schreibt dazu, da ist nicht, der nach Gott frage. Mögen sie sich auch als verständig vorkommen und als solche, die nach Gott fragen, weil sie sich in ihrer eigenen Weisheit und Gerechtigkeit gefallen, so ist es doch in Wirklichkeit und vor Gott nicht also. Und dann heißt es weiter, Vers 12, alle sind abgewichen. Alle Menschen sind abgewichen. Abgewichen von Gott, abgewichen von dem guten Weg, von dem Pfad der Gerechtigkeit, von dem schmalen Weg, der ins Leben führt. Sie sind alle abgewichen auf falsche, böse Wege, auf den Weg der Sünder, auf den breiten Weg, der zur Verdammnis führt. Und natürlich, wenn man diese Dinge nicht versteht und wenn man kein Verlangen hat im Herzen nach Gott, dann ist es auch nicht der Wille, bei Gott zu bleiben, sondern man will auf anderen Wegen gehen und weicht ab. Ja, wenn man abweicht von Gott, dem einzig Guten, der Quelle alles Guten, der die Liebe ist und das Licht ist und das Leben ist, was bleibt dann noch außer Gottlosigkeit und Finsternis und Tod? Seht ihr, wenn der Verstand verderbt ist, sodass man geistliche Dinge nicht verstehen kann, und wenn das Herz verderbt ist, sodass es kein Verlangen hat nach Gott, dann ist auch der Wille verderbt und man tut das, was das böse Herz will und weicht ab von Gott und geht auf Wegen der Sünde und hat auch noch Wohlgefallen daran. Und weiter, Vers 12. Sie sind allesamt untauglich geworden. Weil die Menschen von Gott abgewichen sind, sind sie allesamt untauglich geworden, nutzlos. Sie sind von keinem Nutzen, keinem Wert für Gottes Reich, für Gottes Zwecke. Sie können nicht eine von Gottes Forderungen an uns Menschen erfüllen. Sie sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Und auch hier geht es wieder nicht nur darum, dass sie nichts Nützliches für den Herrn tun wollen, sondern sie können es nicht. Sie sind unfähig dazu. Sie sind untauglich geworden. Ihr ganzes Wesen, ihr ganzer Charakter, der ganze Mensch ist untauglich. Und auch das betrifft alle Menschen ohne Ausnahme. Sie sind allesamt untauglich geworden. Versteht ihr in diesem ganzen Text, man könnte es nicht klarer machen, dass es alle Menschen betrifft, ohne eine einzige Ausnahme. Sie sind allesamt untauglich, denn wozu sind sie nicht mehr in der Lage? Weiter Vers 12, da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Da ist kein Mensch, kein einziger, der Gutes tut. Und er kann es auch gar nicht, denn sie sind ja allesamt untauglich geworden, unfähig, irgendetwas Gutes zu tun, irgendetwas zu tun, was Gott wohlgefallen würde. Nun, das heißt nicht, dass ein Mensch anderen Menschen nicht etwas Gutes tun könnte. Jesus sagt, dass wir, die wir böse sind, unseren Kindern gute Gaben zu geben wissen. Aber kein Mensch kann irgendetwas tun, was gut ist in Gottes Augen, was irgendetwas zählen würde vor Gott, was er als Verteidigung vorbringen könnte in Gottes Gericht, als Verdienst sich darauf berufen könnte. Denn vor Gott sind all unsere Gerechtigkeiten wie ein beflecktes Kleid. Und nun meint vielleicht jemand, ja, aber das kann doch nicht sein. Gott meint das doch bestimmt nicht so, oder? Es gibt doch bestimmt zumindest ein paar Menschen, die wirklich Gutes tun, die sich selbstlos aufopfern für andere. Das wird doch auch Gott anerkennen.
Für alle, die diesen Einwand bringen, die wieder nicht verstehen, was das Wort keiner bedeutet, macht Gott es wieder so klar, wie nur irgend möglich, da ist auch nicht einer.
Gott hat vom Himmel herabgeschaut, er hat die Menschen sich angeschaut und er hat nicht einen einzigen gefunden, der Gutes tut. Es gibt und gab in der gesamten Menschheitsgeschichte nicht einen einzigen Menschen, der wirklich etwas Gutes getan hat, auch nicht einen.
Wie auch Jesus sagt in Markus 10, Vers 18, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Dieser ganze Abschnitt ist übrigens ein Beweis dafür, dass die Bibel Gottes Wort ist. Denn welcher Mensch würde sich selbst so völlig verdammen, dass er sich selbst als jemanden bezeichnet, der nichts Gutes tut? Und wenn keiner Gutes tut, ja, was tun wir denn dann?
Wenn wir das Gute nicht tun, bleibt nur noch das Böse.
So heißt es auch in Psalm 14 und Psalm 53, aus denen Paulus hier diese Verse zitiert hat, dass die Menschen Verderben angerichtet haben und abscheuliche Taten und abscheuliches Unrecht tun. Und dazu kommt Paulus jetzt. Jetzt zeigt er aus der Schrift auf, dass wir nicht nur das Gute nicht tun, sondern dass wir stattdessen das Böse tun. Und Paulus beginnt mit dem, was wir reden. Vers 13, ihr Schlund ist ein offenes Grab. Der Schlund der Menschen, der Rachen, ist ein offenes Grab. Ein offenes Grab ist etwas Abscheuliches. Es hat ja einen guten Grund, warum wir Gräber nicht offen lassen, sondern warum sie geschlossen werden. Denn ein toter, verwesender Körper ist nicht nur ein grauslicher Anblick, sondern entfaltet auch einen furchtbaren, stechenden Gestank. Und so ist der Schlund der Menschen. Wenn man in unseren Schlund sieht, ist es, als sähe man in ein offenes Grab. Was man dort sieht, ist abscheulich, ist widerwärtig, ist grausam, ist unerträglich, wie ein Todesgestank. Ja, was sieht man dort? Jesus spricht in Matthäus 23, Abvers 27, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll von Totengebeinen und aller Unreinheit sind. So scheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr Feuer voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. In uns Menschen, in uns drin, ist alles voll von toten Knochen und Unreinheit, voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Alles in uns ist infiziert mit der Sünde. Und aus dem Schlund kommt all das Böse, was in uns drin ist, nach außen wie ein Verwesungsgestank. So wie die Ausdünstungen auf einem Grab die Verderbnis im Innern beweisen, so beweist das verdorbene Reden der Menschen ihre innere Fäulnis. Jesus sagt in Markus 7, Abvers 21, denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit, alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Und diese bösen Gedanken unseres Herzens, sie äußern sich dann, sie kommen heraus, sie äußern sich dann in bösen Worten. Sie finden ihren Weg aus unserem Schlund und kommen als böse Worte heraus. Vers 13, mit ihren Zungen handelten sie trügerisch. Die Menschen gebrauchen ihre Zunge, um damit trügerisch zu handeln, indem sie Lügen erzählen und Halbwahrheiten, um sich selbst in einem besseren Licht darzustellen oder andere in einem schlechteren Licht.
Und sie täuschen andere und betrügen und verführen sie mit ihren Worten, indem sie ihnen vielleicht schmeicheln, um für sich Vorteile zu erlangen und ihre eigenen Ziele zu erreichen. Die Menschen benutzen ihre Zungen nur, um zu betrügen. Und dann geht Paulus weiter von der Zunge zu den Lippen. Vers 13, Viperngift ist unter ihren Lippen. Die Menschen mögen mit der Zunge trügerische Worte reden, die gut und angenehm klingen mögen. Und die Lippen mögen Honig träufeln. Aber in Wirklichkeit ist versteckt unter ihren Lippen Viperngift, wie der Giftsack einer Viper. Vipern sind hochgiftige Schlangen, deren Biss extrem schmerzhaft ist, weil nämlich das Gift die Zellen des Blutes und des umgebenden Gewebes zerstört und auch zum Tod führen kann. Und so sind die Worte der Menschen. Sie sind wie der Biss einer Viper, wie das Gift einer Viper, das schmerzt und zerstört und tötet. Wie viel Schmerz können Worte anrichten? Wie oft haben Verlästerungen und Verleumdungen nicht schon die Art und Weise vergiftet, wie ein Mensch über einen anderen denkt? Wie oft haben Worte nicht schon getötet, den guten Ruf eines Menschen, seine Beziehungen, sein Selbstwertgefühl, seine Hoffnung? Ja, und am Ende vielleicht sogar den Menschen selbst, weil er den Spott und die Schmach nicht mehr ertrug und zum Selbstmörder wurde. Oder weil ein anderer durch Worte so zum Hass gegen ihn aufgestachelt wurde, dass er zum Mörder wurde. Und das Bild der Viper erinnert an den Satan, die alte Schlange, den Lügner und Menschenmörder von Anfang an, wie er in Eden durch trügerische und verführerische Worte das Gift des Zweifels in Eva injizierte, das zur Sünde und zum Tod führte. Und dann beschreibt Paulus den ganzen Mund. Vers 14. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Der Mund der Menschen ist voll Fluchens und Bitterkeit. Da ist nicht gelegentliches Fluchen oder gelegentliche Bitterkeit, sondern permanent. Der Mund ist voll angefüllt davon. Das Fluchen ist in unserer Gesellschaft so selbstverständlich geworden. Die Münder sind so voll davon, die Menschen können oft gar keine normalen Worte mehr benutzen. Als ich noch als Anwalt in der Kanzlei gearbeitet habe, die Menschen können gar nicht normale Worte mehr benutzen. Nur Schimpfworte, nur Fluchen kommt aus ihren Mündern. Fragt mal jemanden, der schon ein wenig älter ist, wie man noch in den 50er oder 60er Jahren gesprochen hat. Es wäre unerträglich für die Menschen gewesen, zu hören, wie die Menschen heute ganz normal reden. Auch die Menschen damals haben schon geflucht, aber es ist viel schlimmer geworden. Damals war es noch ein Greuel für einige Menschen zumindest, wenn sie so ein Fluchen hören mussten. Und heute ist das die Alltagssprache. Selbst bei denen, die in den oberen Etagen sitzen, die Ansehen haben. Vergleicht mal die Sprache in einem alten Film mit der Sprache in heutigen Filmen. Es wird nur noch geflucht. Ja, der Mund der Menschen quillt über von Fluchen. Sie fluchen, indem sie böse Worte benutzen. Sie fluchen anderen Menschen und sie fluchen Gott und sie fluchen einfach so vor sich hin den ganzen Tag. Und ihr Mund ist auch voll Bitterkeit, voll von offenem Hass gegen andere, voll von Verachtung für andere. Und mit dieser Bitterkeit, die aus ihrem Mund kommt, verunreinigen sie auch andere, indem sie ihnen ihre hasserfüllten Gedanken einflüstern und sie ebenso zum Hass gegen andere Menschen verführen. Jakobus fasst eindrücklich zusammen, welchen Schaden die Menschen, ja sogar die Christen, mit ihren Worten anrichten. Er schreibt in Jakobus 3, Abvers 5, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern. Als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und das Rad des Lebens entzündet und von der Hölle entzündet wird. Wir sprechen Worte direkt aus der Hölle. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, voll tödlichen Gifts, wie der Biss einer Viper. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, er spricht zu Christen, dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Und seht, das Problem sind nicht einfach nur die Worte der Menschen, sondern dass sie dadurch offenbaren, was in ihrem Herzen ist, wie sie wirklich sind. Wie viele Menschen sagen, ja, aber tief in seinem Herzen, da ist er doch gut. Das Gegenteil ist der Fall. Tief in unserem Herzen sind wir alle verdorben. Und wenn es sichtbar wird und hörbar in unseren Worten, dann ist das nicht ein Ausrutscher. Es ist ein Ausrutscher, wenn wir nicht so reden. Denn unser Herz ist böse. Jesus spricht zu den Pharisäern in Matthäus 12, Vers 34, Otternbrut, wie der Schlangen. Wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. An den Worten erkennst du, was im Herzen ist. Die Menschen haben nicht nur Hass in ihrem Herzen, der sich äußert in Fluchen und bitteren, giftigen Worten, sondern der sich auch äußert in ihrem Handeln. Auch das Tun der Menschen ist verderbt. Ihre Füße sind schnell Blut zu vergießen, denn die Verderbnis des Menschen zeigt sich auch darin, nun kommt Paulus zu den Füßen, Vers 15, ihre Füße sind schnell Blut zu vergießen. Ja, die Menschen sind nicht zurückhaltend darin, andere zu verletzen und sogar zu töten durch ihre Taten. Dass wir das nicht jeden Tag um uns herum sehen, liegt daran, dass Gott eine Obrigkeit eingesetzt hat, die Mord bestraft und die auch in unserem abgefallenen Land immer noch einen Teil des Segens davon hat, dass Gottes Wort und Gottes Gesetz in diesem Land mal etwas galten. Aber in Ländern, wo das nicht so ist, wo sich das Christentum nicht ausgebreitet hat, wo Gottes Wort nie die Grundlage war für die Gesetzgebung, wo die Obrigkeit darin versagt, Mord zu bestrafen. In solchen Ländern sehen wir, wie das Töten an der Tagesordnung ist. Teilweise in Afrika oder in Teilen von Südamerika. Dort wird täglich getötet, auf offener Straße. Und selbst wenn wir es in unserem Alltag nicht sehen, wie viele Menschen wurden im letzten Jahrhundert auch von unseren Vorfahren in Kriegen getötet? Ich habe gelesen, dass in den ersten 25 Jahren des 20. Jahrhunderts mehr Menschen in Kriegen getötet wurden, als in jedem vollen Jahrhundert zuvor. Im ersten Viertel. Das war vor dem Zweiten Weltkrieg und vor dem Holocaust und vor der Ermordung von Millionen von Menschen in der Sowjetunion und vor Vietnam und vor Korea und vor den Golfkriegen und. Und wie viel Blut wird jeden Tag vergossen durch die Ermordung von Babys im Leib ihrer eigenen Mutter, wenn ihre kleinen Körper grausam auseinandergerissen werden? Und wie schnell sind die Füße der eigenen Mutter und des eigenen Vaters und der Ärzte, die geschworen haben, kein Unheil zu tun, und der Politiker, die Gesetze erlassen, um das zu erlauben, und von Feministinnen, die das fordern als Menschenrecht, wie schnell sind ihre Füße, das Blut dieser Babys zu vergießen? Du meinst, Gottes Urteil über uns, das stimmt nicht? Wir sind gar nicht schnell, Blut zu vergießen. Das war vielleicht früher mal so, als wir alle noch Barbaren waren. Aber jetzt sind wir doch zivilisierter. Keine Generation vor uns, keine hätte sich auch nur vorstellen können, solche Gräuel zu begehen, indem sie so massenhaft das Blut ihrer eigenen Kinder vergießt. Und so schnell sind ihre Füße dazu. Wen interessiert das in unserem Land überhaupt, dass ein Massenmord stattfindet an Babys? Das interessiert doch gar keinen. So schnell sind ihre Füße zu töten, dass sie nicht mal irgendeinen Anflug von Reue zeigen. Jemand hat einmal gesagt, die wildesten Tiere vernichten nicht so viele ihrer Artgenossen, um ihren Hunger zu stillen, wie der Mensch seine Mitmenschen vernichtet, um seinen Ehrgeiz, seine Rache oder seine Habgier zu stillen. Und dann heißt es weiter, Vers 16, Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen. Ja, die Wege, die die Menschen mit ihren blutdürstigen Füßen gehen, sind ebenfalls böse. Sie sind Verwüstung und Elend. Denn die Menschen töten nicht nur, sie verwüsten auch. Sie verwüsten Häuser, Städte, ganze Landstriche. Was die Generationen vor ihnen mühevoll aufgebaut haben, zerstören sie in einem Augenblick. Man muss sich nur einmal Luftaufnahmen von deutschen Städten vor dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg ansehen. Völlige Verwüstung. Alles wurde zerstört. Die Städte wurden zur Steinwüste. Und wie mächtig sind die Waffen, die die Menschen seitdem entwickelt haben, um völlig zu verwüsten, sodass keiner mehr dort leben kann, dass nichts mehr dort wachsen kann, dass das Land zur Wüste wird. Aber die Verwüstung muss gar nicht in so großem Maßstab sein. Sie kann auch einfach die Zerstörung einzelner Menschen sein, die Zerstörung von Beziehungen. Wie viele Ehen sind völlig verwüstet durch Lieblosigkeit und manche Sünde? Wie viele Familien sind völlig verwüstet? Wie viele Kinder sind innerlich völlig verwüstet durch die Sünden ihrer Eltern? Wie viel Verwüstung, wie viel Zerstörung richten die Menschen an in ihren Beziehungen zu ihren Geschäftspartnern und ihren Nachbarn und ihren Freunden und ihren Verwandten und erst recht ihren Feinden? Und wie viel Elend der Menschen ist damit verbunden. Wie viel Leid und Kummer, wie viel Traurigkeit und Verzweiflung fügen sich die Menschen gegenseitig zu. Wie viel Elend entsteht durch Habsucht und Neid und Streit und Gewalttat. Wie viel Elend entsteht durch Ehebruch und Scheidung. Wie viel Elend ist in den letzten 1,5 Jahren entstanden durch den Hochmut von Menschen. Und dann schreibt Paulus weiter, Vers 17, und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Warum gehen die Menschen mit ihren Füßen auf Wegen der Verwüstung und des Elends? Ja, weil sie den Weg des Friedens gar nicht erkannt haben. Sie können den Weg des Friedens überhaupt nicht erkennen, weder den Weg des Friedens mit Gott, noch den Weg des Friedens mit ihren Mitmenschen. Die Menschen können keinen Frieden halten. Sie wissen nicht, wie das geht. Sie kennen den Weg des Friedens nicht. Und wie könnten sie auch? Sie sind ja alle abgewichen von Gott, abgewichen von dem rechten Weg, von dem Weg des Friedens. Sie gehen alle auf dem Weg der Sünde, auf dem Weg der Gottlosigkeit. Und es heißt in Jesaja 48, Vers 22, da spricht Gott, kein Friede den Gottlosen, spricht der Herr. Und so gehen sie weiter auf dem Weg des Streits und der Verwüstung und des Elends. Und zum Abschluss seiner Autopsie kommt Paulus noch zu den Augen. Und auch die Augen der Menschen sind verderbt. Vers 18, es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Das ist letztlich der Grund für alles, was wir zuvor gehört haben. Für alle die Sünden, die die Menschen begehen mit ihrem Schlund und ihrer Zunge und ihren Lippen und ihrem Mund und ihren Füßen. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Die Menschen fürchten Gott nicht. Da ist keine Ehrfurcht, keine Verehrung, keine Demütigung. Sie nehmen Gott nicht ernst und sie nehmen seine Gebote nicht ernst und sie nehmen sein Wort nicht ernst. Sie spotten sogar darüber. Da ist keine Furcht vor Gottes Allmacht und Gottes Heiligkeit und Gottes Gerechtigkeit. Keine Furcht vor Gottes Zorn, keine Furcht vor Gottes Gericht, keine Furcht vor der Verdammnis in der Hölle. Denn wenn es so wäre, dann würden die Menschen all die bösen Dinge, von denen wir eben gehört haben, nicht tun, sondern sie würden alle laufen zu Christus, um Rettung zu haben von ihren Sünden und von dem kommenden Zorn. Die Kirchen wären voll bis zum Bersten gefüllt mit Menschen, die Gott Dank und Ehre und Anbetung bringen, die sogar die Augen nicht aufheben wollen zum Himmel, sondern ihre Brust schlagen und sprechen, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Aber da ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Ihre Augen wurden gemacht, um Gott zu betrachten, um ihn zu fürchten, um ihn zu ehren. Aber da ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Wohin sie auch schauen, was immer sie tun, sie achten gar nicht auf Gott. Sie interessieren sich überhaupt nicht für ihn. Es ist ihnen vollkommen egal, was sein Wort sagt. Und es ist völlig ohne Bedeutung für sie und hat keinerlei Einfluss auf ihr Leben. Sie leben so, als gäbe es keinen Gott. Sie stellen vieles vor ihre Augen. Vieles ist ihnen wichtig. Auf vieles richten sie ihren Blick. Vieles wollen sie erreichen. Ansehen und Ruhm und Erfolg und Reichtum. Und ihre Augen sind voll von Begierden, von Ehebruch, von Neid, von Habgier. Aber nicht einer von ihnen kommt auf die Idee, auch nur für einen Augenblick, Gott und seine Furcht sich vor die Augen zu stellen. Benedikt Peter schreibt hierzu, fürchtet der Mensch Gott nicht, hält ihn nichts zurück von allen Torheiten und Lüsten, zu denen seine Natur ihn drängt. Der Mensch müsste als Geschöpf in Dankbarkeit an seinem Schöpfer hangen, ihn lieben und fürchten. Er ist aber von Gott abgewandt und liebt sich selbst über alles. Er ist, wie Luther sagt, in corvatus in se, in sich hinein verkrümmt. Er hat sich selbst an die Stelle Gottes gesetzt. Er sucht seine eigene Ehre, sein privates Wohl, seinen Ruhm, seinen Nutzen, seinen Gewinn. Er liebt sich selbst und verachtet Gott. Daher können alle seine Gedanken, Worte und Taten nur verwerflich sein. Und auch wenn er von Gottes Furcht reden mag, hat er diese nicht vor Augen. Sie hat keine Wirkung auf sein Denken und Handeln. Sie ist für ihn bestenfalls ein religiöser Begriff, ohne Einfluss auf das Leben. Und damit ist Paulus am Ende seiner Beweisführung angelangt. Und das Zeugnis der Schrift, das Urteil Gottes über alle Menschen, ist eindeutig. Alle Menschen, ohne Ausnahme, sind unter der Sünde. Sie sind alle völlig verderbt. Das Gift der Sünde hat sich durch ihren ganzen Leib gefressen. Ihr Verstand, ihr Herz, ihr Schlund, ihre Zunge, ihre Lippen, ihr Mund, ihre Füße, ihre Wege, alle ihre Taten, ihre Augen, der ganze Leib ist verunreinigt, verderbt durch die Sünde, sodass sie alle völlig unnütz sind, völlig unfähig, irgendetwas Gutes zu denken, zu wollen, zu sagen oder zu tun. Sie sind alle tot in ihren Vergehungen und Sünden. Unfähig, irgendetwas zu tun, was Gott wohlgefällt. Wie kann es sein, dass es so viele Christen gibt, die meinen, die Lehre der völligen Verderbtheit sei unbiblisch? Wie könnte die Bibel überhaupt noch klarer und noch eindeutiger sein? Wie könnte man noch umfassender reden? Bringt uns zurück zu unserer Frage am Anfang. Was nun? Was nun? Die große Beweisführung Pauli gegen die ganze Menschheit ist abgeschlossen und nun bleibt nur noch die Anwendung des Gesetzes auf den Fall der Menschen. Vers 19. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind. Paulus beruft sich auf das allgemeine Wissen. Alle Menschen wissen das. Alles, was das Gesetz sagt, Alles, was geschrieben steht in den 5 Büchern Mose und dem gesamten Tanach, dem gesamten Alten Testament, alle Rechtsforderungen Gottes an uns, alle angedrohten Strafen, sie finden Anwendung auf die, die unter dem Gesetz sind. Natürlich, wenn du in Deutschland bist, bist du unter dem Gesetz Deutschlands. Und wenn du etwas tust, was das Gesetz für Unrecht erklärt und worauf es eine Strafe androht, dann wirst du gemäß diesem Gesetz bestraft. Dann wird dein Verhalten gemessen an diesem Gesetz und du empfängst die entsprechende Strafe. Wer sind die, die unter dem Gesetz sind? Nun, das sind zuerst die Juden. Denn sie sind ganz konkret unter dem Gesetz Gottes. Aber es sind auch alle Menschen. Denn das Gesetz Gottes gilt universell für alle Menschen, zu allen Zeiten, an allen Orten. Und die, die das Gesetz nicht aufgeschrieben haben in Buchstaben, haben das Werk des Gesetzes geschrieben auf ihre Herzen, in ihrem Gewissen, wie Paulus zuvor gezeigt hatte. Alle Menschen stehen unter dem Gesetz. Alle Menschen werden gerichtet nach dem Gesetz. Und wozu ist das Gesetz gegeben? Weiter Vers 19. Damit, das ist der Zweck, damit jeder Mund verstopft wird und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen ist. Das ist der Zweck des Gesetzes, dass jeder Mund verstopft wird. Dass die Münder, die so viel Böses reden, zum Schweigen gebracht würden. Dass alle Menschen ohne Entschuldigung sind. Dass keiner mehr irgendetwas zu einer Verteidigung vorbringen kann in Gottes Gericht. Dass alle verstummen müssen, weil sie überführt sind vom Gesetz. Im Gericht Gottes wird kein Mensch aufstehen und Einspruch einlegen. Keiner wird in Berufung gehen. Keiner wird sagen, er sei zu Unrecht verurteilt worden. Keiner wird fordern, den Fall noch einmal neu aufzurollen und neue Beweise vorzubringen. Sie werden alle verstummen. Jeder Mund wird verstopft werden vor Gott wegen der erdrückenden Schwere ihrer Schuld und der erdrückenden Last der Beweise. Die ganze Welt wird schweigen vor Gott und schweigend anerkennen, dass sie dem Gericht Gottes verfallen ist und nichts vorbringen kann zu ihrer Entschuldigung. Und hier sehen wir auch, dass das Gesetz nicht nur auf die Juden Anwendung findet, sondern auf alle Menschen, denn es bewirkt hier, dass die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen ist. Denn alle Menschen überall auf der Welt haben das Gesetz übertreten und sind schuldig geworden vor Gott. Was ist also jetzt die Schlussfolgerung? Vers 20. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Ja, das folgt daraus. Kein Fleisch, kein einziger Mensch wird aus Gesetzeswerken vor Gott gerechtfertigt werden. Niemand kann sich in Gottes Gericht auf seine eigenen Werke berufen, auf seine eigene Gerechtigkeit. Denn da ist keine Gerechtigkeit, wie Paulus eben oben gezeigt hat. Denn da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Und da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Wir alle haben Gottes Gesetz übertreten. Wir alle sind unter der Sünde. Und deshalb kann kein Mensch vor Gott bestehen im Gericht. Kein Mensch wird sich durch seine eigenen Werke den Weg in den Himmel verdienen. Kein Mensch kann irgendeine seiner Werke vorbringen und dafür irgendeinen Verdienst erhoffen. Kein Mensch wird durch seine eigenen Werke irgendetwas zu bringen haben, sondern alle werden durch das Gesetz überführt werden. Alle werden schuldig gesprochen werden. Und wenn sie von Gott gerichtet werden nach ihren Werken, dann werden sie alle seinen Zorn und seinen Grimm empfangen. Und anders war es auch nicht gedacht. Das Gesetz war nicht dazu bestimmt, dass man durch Gesetzeswerke gerechtfertigt wird. Nicht, dass das Gesetz schlecht wäre, sondern das Gesetz ist gut. Man könnte theoretisch gerecht sein, wenn man das Gesetz tut. Ja, aber weil wir Menschen alle völlig verderbt sind und das Gesetz übertreten, kann es niemanden rechtfertigen, sondern verdammt es uns. Denn was kann es tun? Weiter Vers 20. Denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das ist der Zweck des Gesetzes, dass dadurch Erkenntnis der Sünde kommt. Und auf diese Weise ist das Gesetz auch heute noch anwendbar, auch auf uns Christen. Es lässt uns erkennen, was Sünde ist. Es lässt uns erkennen, dass wir Sünder sind. Wir können sehen, was das Gesetz fordert und erkennen, dass wir es nicht getan haben, dass wir dagegen verstoßen haben. Das Gesetz offenbart uns Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit und unsere Sündhaftigkeit und Verderbtheit. Es sagt uns, was Gottes heiliger Wille ist, was seine Rechtsforderungen an uns sind und zeigt uns, dass wir dem Maßstab Gottes nicht gerecht werden, sondern ungehorsam sind und sein Gesetz übertreten und seinen Willen nicht tun. Es zeigt uns, dass wir nicht gerecht sind und nicht gerechtfertigt werden aus unseren Werken, sondern schuldig sind und verdammt durch unsere Übertretung des Gesetzes. Noch einmal Benedikt Peters. Das Gesetz ist, wie Jakobus sagt, ein Spiegel, der ein treues Bild von jedem zurückwirft, der hineinschaut. Es zeigt ihm allen Schmutz und alles Verunstaltete. Aber es kann vom Schmutz nicht reinigen und es kann das Verbogene nicht gerade machen. Das ist also der Zustand aller Menschen. Das ist Gottes Urteil über die gesamte Menschheit, dass jeder Mensch ein völlig verderbter Sünder ist, der unter Gottes Zorn steht und verdammt werden wird am Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. In diesem langen Abschnitt, der begann weit zurück in Kapitel 1 und nun endet, ist keinerlei Hoffnung. Paulus zeichnet ein düsteres, finsteres Bild der gesamten Menschheit. Niemand wird vor Gott bestehen im jüngsten Gericht, sondern alle werden auf ewig hinabsteigen nach Gehenna, an den Ort ewiger Qualen, wo der Zorn Gottes in alle Ewigkeit gegen sie brennen wird und der Rauch ihrer Qual aufsteigen wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was nun? Wenn das der Zustand der Menschen ist, wenn das die Zukunft der Menschen ist, die Verdammnis, was nun? Nun, Paulus musste uns dieses finstere Bild vor Augen malen. Denn so wie die Sterne am hellsten leuchten in der Dunkelheit der Nacht, so strahlt das Evangelium am hellsten in der Finsternis unserer Verlorenheit. Nur wer die schlechte Botschaft verstanden hat, kann sich auch über die gute Botschaft freuen und sich nach ihr ausstrecken. Nur wer verstanden hat, wie hoffnungslos verloren er ist, wie verderbt er ist, wird auch verstehen, wie dringend er einen Retter braucht. Und nur wer weiß, wohin der Weg führt, auf dem er geht, wird umkehren und zu Christus rennen. Denn dazu ist das Gesetz gegeben, als unser Erzieher auf Christus hin. Dass wir unsere Sünden erkennen, dass wir erkennen, dass wir verdammt sind und dass wir den suchen, der uns retten kann. Damit wir nicht aus Gesetzeswerken, sondern aus Glauben gerechtfertigt werden. Und darüber wird Paulus dann in den nächsten Versen sprechen. Wie können wir also diese Predigt abschließen? Wenn du in Christus bist, dann führe dir neu vor Augen, aus welcher Finsternis und Hoffnungslosigkeit und Verlorenheit, aus welcher Verderbtheit Christus dich gerettet hat. Und danke ihm dafür. Danke ihm für diese große Errettung. Danke ihm für die Vergebung deiner Sünden. Danke ihm für die Erlösung in seinem Blut. Preise ihn für seine große Liebe und Gnade. Denn all deine Verderbtheit, all diese schrecklichen Sünden, die du gedacht und gesprochen und getan hast, mit jedem Teil deines Körpers, mit jedem Teil deines Leibes, er hat sie an seinem Leib am Holz getragen. Und das Gericht und die Strafe und der Zorn, den du dir selbst aufgehäuft hast, er kam auf ihn und hat ihn zerschlagen am Kreuz. Solltest du deinem Retter nicht dankbar sein, wenn wenn du verstehst, aus welcher Finsternis und Verderbtheit er dich gerettet hat und was er getragen hat für dich. Und wenn du noch in deinen Sünden bist, dann tue Buße. Bekehre dich zu Gott. Kehre um von deinem falschen Weg. Entschuldige dich nicht selbst. Rechtfertige dich nicht selbst. Sondern erkenne und bekenne Gott, dass du ein Sünder bist, der verderbt ist, der verloren ist, der das Gericht verdient. Und rufe den um Rettung an, den Gott aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.